Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wir waren alle Wölfe, sagt mein heutiger Gast rückblickend über sich und ihre vier Geschwister. Vier Kinder am Tisch. Wer schneller isst, bekommt mit etwas Glück Nachschlag und der Vater wahrscheinlich eh das größte Stück Fleisch. Die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie ist ein Glücksfall für so ziemlich jedes Gespräch. Filme, klar, liegt auf der Hand. Und Reisen. Essen, sowieso. Schon aus eigener Leidenschaft. Sie schrieb sogar ein Buch darüber. Wie ganz aktuell auch über das Wohnen, über Räume, Küchen und Traditionen. Dörrie kam 1955 in Hannover zur Welt. Sie studierte in München an der Hochschule für Film und Fernsehen und drehte 1985 den Blockbuster Männer mit Ulrike Kriener, Uwe Ochsenknecht und Hanna Lauterbach. Ein Film, der sich in die kollektive Erinnerung mehrerer Generationen einschrieb. Und dann auch noch von einer Regisseurin. Irre. Das war ja verhältnismäßig neu. Bis heute dreht Doris Dörrie alle paar Jahre einen Film mit großartigem Ensemble, immer liebevoll gefilmt und immer pointiert umgesetzt. Und früher? Als Kind wäre sie mit 10 Mark natürlich sofort ins Kino marschiert oder hätte sich davon 100 Napos gekauft. Und schon sind wir im Thema. Wir sprechen über Herrenschokolade und ihre Sucht nach Gemüse. Den legendären Gurkensalat ihrer Mutter, Rübensaft und Rosinenbrötchen, Knäckebrot mit Maggi und vieles mehr. Diese kleine Reise mit Doris Dörrie hätte gerne noch länger dauern dürfen. Herzlich willkommen, liebe Doris. Ich warte seit 3 Jahren, glaube ich, auf dich.
Ich freue mich, dass wir es jetzt endlich schaffen.
Es gibt ein aktuelles Buch, das du geschrieben hast, Wohnen, in dem das Wort Küche sehr häufig vorkommt. Und im Vorwort steht aus Kitchen Banana Yoshimoto, ist eine Autorin wahrscheinlich.
Ja, japanische Autorin. Mhm.
Die Küchen in meinen Träumen, wie viele werden es sein? In meiner Vorstellung und in der Wirklichkeit, auf Reisen, allein, unter Menschen, zu zweit, überall, wo mein Leben sich abspielt und ich bin sicher, es werden viele sein. Hast du mal gezählt, wie viele Küchen du in deinem Leben hattest?
Ich selber hatte nicht so viele Küchen, aber ich habe viel in Wohngemeinschaften gewohnt und mir Küchen geteilt. Also ich war bei vielen anderen zu Hause in den Küchen auch, ja.
Waren Küchen immer, so wie es auch in WGs ja in der Regel ist, für dich das Herzstück der Wohnung oder ist es das mit der Zeit geworden für dich?
Ja, darüber habe ich länger nachgedacht und auch geschrieben. Eigentlich als sehr junge Frau wollte ich gar nichts mit der Küche an sich zu tun haben, weil sie so wenig nach Frauenbefreiung roch, die Küche, und ich sehr viel Abstand haben wollte zur Küche. Denn meine Mutter hat wirklich sehr, sehr viele Stunden ihres Lebens in der Küche verbracht, um für uns Kinder und meinen Vater zu kochen. Und wenn man das mal ausrechnet, wie viele Stunden sie da zugebracht hat, das ist schon atemberaubend. Und ich wollte sehr viel Abstand zwischen mich und die Küche legen. Und dann saß ich aber doch sehr schnell in Wohngemeinschaftsküchen rum. Und so wie du sagst, das war dann das Zentrum, immer die Küche. Und da haben wir sehr jungen Frauen aber auch wieder gestanden und gekocht.
Ich wollte gerade sagen, diese ganzen, auch die, so diese 68er und diese ganze Befreiung oder politischen, oder das habe ich jetzt schon von vielen Seiten gehört, dass es dann doch wieder die Frauen waren, klar, die die Tische gedeckt haben und die die Sachen gekocht haben. Und im Grunde hat sich so dieses Patriarchat, gegen das ja irgendwie am Rande auch mitgekämpft wurde, da genauso
nicht so
durchgezogen.
Wirklich, nö. Die Männer haben Zigaretten gerollt und die Rotweinflaschen aufgemacht.
Ist ja auch, kann aber je nachdem, was es für ein Abend ist, auch ein sehr wertvoller Beitrag sein.
Total, aber es ist uns selber gar nicht aufgefallen. Das fand ich im Rückblick das Irre daran. Das ist uns nicht bewusst gewesen, dass wir dann doch sehr direkt in diese Rolle gerutscht sind, am Meer zu stehen.
Ja, interessant. In dem Wohnenbuch beschreibst du auch eine Sache, die ich weiß, dass Duzene Tekal, die Dokumentarfilmerin und Menschenrechtsaktivistin, die auch hier war, falls Sie das nicht gehört haben, sollten Sie es sich auf jeden Fall anhören. Auch Hannoveranerin, wie wir im Übrigen.
Ja.
Und das sind 11 Geschwister, glaube ich. Und Duzene hatte dann auch die Rolle der Versorgerin, wenn man so will. Ne? Sie, also jedes Kind in dieser Familie musste irgendeine Rolle oder irgendeine Arbeit übernehmen. Und sie hat dann, glaube ich, erst widerwillig und dann sehr begeistert, war sie in der Küche begeistert deswegen, weil ihr das Kochen anfing Spaß zu machen. Aber auch, und das da ist jetzt die Parallele zu deiner Mutter auch so ein bisschen, weil die Küche dann ihr Rückzugsort wurde, weil sich da, das ist ja dann häufig so, ne, dass man dann denkt, okay, das ist dann wenigstens der Platz, wo ich meine Ruhe habe, wo ich vielleicht Radio hören kann oder wo mir dann auch niemand reinquatscht. Also macht man dann aus der Not eine Tugend?
Meine Mutter hat es so gemacht, ja. Sie hatte ihr kleines Radio und das lief dann auch immer und da hat sie das gehört, was sie hören wollte. Und hatte dann die Küche als ihr Reich, das war natürlich sehr konventionell. Auf der anderen Seite hat sie aber auch gar nicht so gern gekocht.
War sie berufstätig? Also hatte sie eine Ausbildung vorher?
Sie hatte Medizin studiert und dann nicht fertig gemacht, wegen der Kinder dann auch. Und hat aber natürlich wahnsinnig viel gearbeitet. Sie hat die Buchhaltung für meinen Vater gemacht.
Der Arzt war, ne? Haben die sich im Medizinstudium kennengelernt?
Nee, davor schon, davor. Und hat ihm assistiert und war Sprechstundenhilfe und alles Mögliche. Und dann eben 4 Kinder versorgt. Aber bei ihr musste es immer ganz schnell gehen, das Kochen. Also es war nicht, das Kochen an sich hat ihr, glaube ich, keinen großen Spaß gemacht.
Die Küche, in der du groß geworden bist, kannst du die beschreiben?
Das war in meiner Kindheit eine sehr hässliche, graue Küche. So resopalgrau, die Türen. Und ein sehr, sehr unpraktischer grüner Plastikfußboden mit so Rillen, in denen sich alles immer festgetreten hatte und da musste man mit so einem kleinen Küchenmesser den Dreck da immer wieder rauspulen, ausgerechnet in der Küche. Keine Ahnung, warum sie sich den ausgesucht hatte.
Und dann habt ihr einen Esstisch dort gehabt?
Es gab eine Durchreiche und dahinter den Esstisch.
Und meistens,
insgesamt war es halt ein größerer Raum mit diesem Esstisch und der Küche gleich nebendran.
Meistens ist ja in diesen Küchen noch so eine kleine Ecke, wo man dann aber häufig sitzt, obwohl es einen Esstisch nebenan gibt oder so.
Nee, hattet ihr das? Das gab es bei 6 Personen nicht, da gab es nur den Esstisch.
Ja, stimmt.
Das waren immer zu viele.
Zu viele, Okay, und ein Fenster oder sowas?
2 Fenster, 2 Kippfenster, also die standen immer auf Kippstellung, diese Fenster, und gingen auch direkt raus auf die Straße. Und man konnte dann manchmal auch, hat meine Mutter das gemacht, wenn das Essen fertig war, hat sie dann aus dem Fenster gerufen auf die Straße, wenn wir da Rollschuh gelaufen sind. Das konnte man dann direkt auf die Straße schreien.
Wurdet ihr denn eingebunden, wenn deine Mutter sowieso nicht so gerne gekocht hat und es schnell gehen sollte? Hattet ihr auch Jobs, dass ihr den Tisch
deckt? Im Prinzip schon. Immer nach dem Essen abräumen, abwaschen, da gab es noch keine Spülmaschine. Das war eigentlich unser Job und abtrocknen. Aber sofort nach dem Essen hatten wir immer jede Menge Ausreden. Die Hälfte verschwand sofort aufs Klo. Es gab 2 Klos, die waren schon mal weg, 2. Und die anderen 2 hatten auch ganz dringend irgendwas zu tun. Ganz dringend irgendwie Schularbeiten machen oder was immer das war. Also wir haben meine Mutter dann doch sehr oft auch da im Stich gelassen.
Hat dein Vater hin und wieder gekocht?
Nein, nie. Mein Vater hatte ein Rezept, was er, wenn er dann mal alleine war, was ja sowieso fast nie vorkam, Knäckebrot mit Maggi. Oh. Das konnte sich mein Vater selbst machen. Und das hat er aber auch sehr gemocht und der hätte auch locker ein paar Wochen damit ausgehalten. Knäckebrot mit Maggi.
Ja, es gibt ja so Sachen, an die man sich erinnert, die man in der Kindheit ganz selbstverständlich um sich hatte oder ständig gegessen hat. Und dazu gehört dann vielleicht auch Knäckebrot. Bei uns war das damals, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Schokozwieback. Kennst du noch Schokozwieback?
Natürlich. Den gab es allerdings nie, denn der war dann auch immer so schnell weg. Und ich glaube, er war im Vergleich zum normalen Zwieback auch relativ teuer.
Ja.
Und bei uns ging es ja wirklich immer darum, große Quantitäten ranzuschaffen, weil wir 4 Kinder alles in uns rein gestopft haben und verschlungen haben. Im 0,nix war alles wieder weg.
Du hast auch irgendwo geschrieben, ich war immer hungrig, also wie ein Wolf.
Wir waren alle Wölfe, ja. Aber wenn du sagst Schokozwieback, kennst du noch den Rübensirup?
Ja, aber das war, der hat...
Grafschafter Rübensirup?
Den gab es aber nur irgendwo anders, wenn ich irgendwo anders mal war. So ein gelber Pott,
genau,
war das.
Ne? Der immer verklebt
war. Haben wir
war.
Nie gekriegt. Ich habe das nie gekriegt.
Den haben wir immer gehabt zum Frühstück. Und der war immer fürchterlich verklebt, weil dieser Rübensaft so dickflüssig und zäh ist. und immer dran lang floss. Und mein Vater, was er noch liebte, war eben Liebchen, Liebigs Fleischextrakt. Das war wie heißt es in England, was alle Engländer immer brauchen, um glücklich zu sein. Das ist auch so eine Würzpaste, komme ich später wieder drauf. Auf jeden Fall ist es so ein Fleischextrakt halt. Und diesen konnte man auch überall drauf streichen, eben auch aufs Knäckebrot.
So ein typisches Kindergericht, an das du dich erinnerst.
Ach, da gab es einige. Also es gab natürlich immer auch Macaroni mit Tomatensauce, heiß geliebt, wie von allen Kindern. Mhm. Es gab Kirschmichel, das mochten wir auch irre gerne. Das war ein Reisauflauf mit Sauerkirschen. Es gab, sehr norddeutsch, vielleicht kennst du es auch, aber in Bayern grausen sich alle immer, wenn ich das erzähle. Es gab Apfel, Reis mit Zimt und Zucker und so ganz kleine Bratwürstchen dazu. Die hießen Saucisschen.
Mhm. Aber wie ist Saucisson? Das sind das ja kleine Würste.
Saucisschen. Mhm. Und die gab es bei einem Metzger, ein toller Metzger, Arberg in Hannover.
Arberg, na klar. Arberg. Wir wohnten gegenüber von einer Ferien.
Oh, Himmel auf Erden.
Arberg.
Ja, Arberg. Und das war auch ein totales Lieblingsessen. Und hab überhaupt dieses süß-saure oder süß-salzige, nicht saure, sondern süß-salzige, das ist schon auch sehr norddeutsch. Da gab es dann auch noch ein tolles Gericht. Süße Erbsensuppe mit Grießklößchen und geschnittenem, ganz fein geschnittenem, rohen Schinken.
Mm-hmm. Mm. Und die hat sie, diese also Erbsenpolen, habt ihr die selbst gepult damals?
Ja. Das war natürlich auch immer großes Glück, Glücksmomente, weil diese Erbsen, wenn die so perfekt aufgereiht da in ihrer Schale liegen, das ist so schön. Mhm. Und wenn man Glück hatte, waren sie dann auch so süß.
Mhm. Und man konnte dabei gut quatschen. Also es war so ein bisschen wie Krabbenpulen, dass man so, und was ich ja auch sehr mag, und das wirst du, das ist, ich glaube, das mag jeder Mensch, man muss sich die Situation nur vergegenwärtigen, dass man das gerade tut, jemandem bei etwas zuschauen, der diese Tätigkeit häufig, also so dieses, es gibt ja so Sachen, die machen Menschen, ohne dabei irgendwie hinzugucken.
Ja.
Und sowas mag ich gerne, wenn man Menschen beobachtet, wenn einfach nur ihre Hände irgendetwas machen. Also dieses Erbsenpulen ist so eins davon, Krabbenpulen. Ja. Wenn man sich das überlegt, wie klein diese Krabben sind.
Winzig. Ne?
Wirklich winzig.
Und die Geschichte jetzt, die kennst du natürlich, was mit den Krabben passiert.
Wo die hängen, dass sie nach Thailand
gepult zu werden, dann kommen die wieder zurück.
Das ist wirklich unglaublich. Ja. Aber das ist ja, also gehört zu diesen vielen, vielen, vielen Geschichten, die man sich eben auch nicht vergegenwärtigt. Also ich habe, diese Geschichte kennt man auch schon ganz, ganz lange. Also die gibt's ganz lange und ich glaube, bei vielen Sachen wären wir fassungslos, wenn wir wüssten, was es da für Kreisläufe gibt bei der Lebensmittelzubereitung. Ja. So, was habe ich denn hier auf meinem schlauen Zettel? Genau. Mutter, Zwetschgenkuchen, Hefezöpfe, Rosinenbrötchen in warmer Milch.
Ja.
Also hat sie selbst durchaus ganz gut gebacken auch, ja?
Ja, ja, das hat sie. Sie hat gern gebacken und, glaube ich, nicht so gern gekocht. Aber Zwetschgen, Dachi, der hieß auch immer schon Dachi, obwohl das ja nicht besonders norddeutsch ist. Aber der, so diese Bleche mit Zwetschgen, Dachi, die waren sehr begehrt. Und eben, lustig, das hatte ich ganz vergessen, diese Hefebrötchen mit Rosinen in der warmen Milch.
Mm.
Und Milch, was es auch gab, was jetzt gar nicht mehr wirklich möglich ist mit normaler Milch, saure Stippmilch. Das war Milch, die wurde aufs Fensterbrett gestellt in Schalen und wurde dann eben sauer. Und die aß man mit auch Zucker und Zimt, wurde so oben drüber gestreut und sank auch nicht ein, weil so eine Haut drüber war. Und das war fast wie Joghurt machen.
Wenn man dir damals 10 Mark gegeben hätte zur freien Verwendung, also sagen wir mal, jetzt nicht um dir eine Yps zu kaufen oder ich weiß nicht, was hättest du mit 10 Mark gemacht? Warum nicht auch eine Yps? Also was hättest du damals?
Ich wäre wahrscheinlich ins Kino gegangen. Aber ich soll mir was zu essen kaufen.
Eigentlich ja.
Wenn hätte ich mir 100 Napos gekauft.
Okay.
Napo hat, glaube ich, 10 Pfennig gekostet. Denn Napo war ein Goldschatz.
Ja, total. Aber natürlich mit dem Restrisiko,
dass die Zähne drin hingen.
Plomben.
Ja.
Plomben. Oh, und wenn einem einmal eine Plombe gezogen wurde durch so ein Napo, das ist schon...
Ich hatte sehr lange keine, deshalb war das bei mir keine Gefahr. Aber das Napo, so ein Napo sich leisten zu können bei so einer kleinen Bude, direkt bei der Grundschule um die Ecke, das war himmlisch.
Hast du zuerst diesen Schokoladenüberzug abgeleckt oder hast du das gleich? Weil wenn das zu hart war, das war nicht gut. Ne? Das durfte
doch
nicht zu hart.
Ach, du wolltest nicht zu hart, aber es musste schon ganz schön hart sein.
Ja, dann konnte man es brechen, ja. Aber eigentlich wunderbar. Und
dann konnte man es mit den Zähnen so abnagen, erstmal den Schokoladenüberzug.
Mhm. Wahrscheinlich hast du qua DNA, qua Lebensumstände es aber gelernt zu teilen. Süßigkeiten zu teilen. Also wie viele hättest du von diesen 100 preisgegeben? Hättest du gesagt, ich habe hier 10 oder hättest du zugegeben, dass du 100 hast?
Ja, das war das große Drama unserer Kindheit für alle vier. Denn wenn eine Tante eine Tafel Schokolade mitbrachte, dann wusste man schon immer, die wird jetzt durch vier geteilt und dann bleibt nur ein kleines Stück übrig. Und dann gab es eben doch unterschiedliche Temperamente sehr schnell. Meine Geschwister haben alle drei eigentlich sofort alles immer aufgegessen. Also so den Osterhasen sofort geköpft und gegessen. Und ich habe den dann aber sehr, sehr lange aufgehoben. So lange, bis er dann nicht mehr geschmeckt hat.
Aha. Ich meine jetzt gerade, als du das erzählt hast, ich glaube, Anja Kling hat mal sowas erzählt, dass ihre Schwester, glaube ich, oder sie war das selbst, das auch aufgespart hat, um dann ganz genüsslich, als niemand mehr irgendwas hatte, so ganz langsam vor den Augen der anderen, ohne was
vor abzugeben. Vor den Augen der anderen, das hat nicht gemeint. Nee, ich habe so lange aufgehoben, um dann auch einen besonderen Moment zu erwischen und dann endlich diesen Weihnachtsmann zu essen im Oktober und dann festzustellen, dass er schon so halb verschmolzen war und überhaupt nicht mehr geschmeckt hat.
Warum könnte man in deinen Knochen einen Nachweis dafür finden, dass du Gurkensalat und dunkle Schokolade gegessen hast? Dunkle Schokolade, also reden wir von Backschokolade, von dieser Blockschokolade?
Ja, die gab es auch oft. Es gab aber auch sehr viel Herrenschokolade.
Oh ja,
so hieß die.
Stimmt.
Und mein Vater hatte eine totale Schokoladensucht. Und nach dem Mittagessen wurde schwarze Schokolade verteilt. Und die gab es dann auch abends noch.
Die Kinder ja eigentlich grundsätzlich nicht mochten. Es war besser als gar keine Süßigkeiten, aber...
Naja, wir wurden so gedrillt. Also wir mochten alle schwarze Schokolade, weil es auch die einzige Schokolade war, die es gab.
Mhm.
Und da gab es dann diese Blockschokolade, ja, die konnte man relativ schlecht kauen, weil die so groß und dick war. Mhm. Aber die Herrenschokolade war dünner. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist denn eigentlich die Damenschokolade?
Ja.
Gibt es aber nicht. Es gibt nur die Herrenschokolade.
Ihr habt demnach keine Süßigkeiten-Schublade gehabt, weil die wahrscheinlich bei vier Kindern auch und bei einem süßigkeiten-süchtigen Vater.
Ja, nicht Süßigkeiten, sondern nur
dunkle Schokolade.
Nur schwarze Schokolade. Was anderes gab's nicht.
Wurde bei euch darauf geachtet, so Zähneputzen? Also so,
Ja, das sehr stark. Und auch Fluortabletten haben wir, glaube ich, auch schon bekommen, um kräftigere Zähne zu bekommen. Aber doch, da wurde sehr drauf geachtet.
Wenn du deiner Mutter ein Lieblingsgericht zuschreiben würdest, sie ist gestorben vor einiger Zeit, aber wenn du jetzt sagst, das war so ein Leibgericht, das hat sie sich immer gewünscht, hat sie gerne für sich gekocht oder wenn sie essen gegangen ist, hat sie das bestellt. Was wäre das?
Ja, das ist eine interessante Frage, die du da stellst, denn das fällt mir gar nicht so schnell ein, sondern es fällt mir ein, was wir so gerne gemocht haben und von ihr auch gekocht haben wollten. Aber was sie selbst so gerne gegessen hat, weiß ich gar nicht. Sie hat sich da komplett angepasst an die Bedürfnisse der anderen.
Also kann es ja sein, dass sie gar nicht so, es gibt Leute, die sagen, ja, Essen ist okay, es ist Nahrungsaffen. Nein, so war sie nicht.
Die Familie war ganz klar eingeteilt in die Fresser und das waren 5 Frauen und den einen, meinen Vater, der irgendwie nie essen wollte und der uns in den Wahnsinn getrieben hat, wenn er in den Sommerferien am Strand nach 7-8 Stunden, dann, wenn wir gebettelt haben, ob wir nicht vielleicht ein Eis essen dürften oder irgendwas essen dürften, immer gesagt hat, was, ihr wollt schon wieder was essen?
Oh Gott, ist das furchtbar.
Und das wurde dann aber auch zu so einem Witz, damit hat er uns dann auch gequält. Aber so war er, hatte kein Interesse wirklich an Essen. Knäckebrot mit Maggi.
Ja, okay, das sagt
und
ein bisschen was.
Meine Mutter und wir vier, wir waren immer verfressen und ich bin es bis heute. Ich esse wahnsinnig gerne.
Wovon glaubst du, hast du in deinem Leben außer Kartoffel, Reis, Brot am allermeisten gegessen? Drei Sachen,
Spaghetti, also du sagst außer Spaghetti, Brot.
Ja.
Und was war das dritte? Was hast du
Reis meinetwegen, also so diese Klasse. Brot, Brot, Kartoffeln, Nudeln, das nehmen wir mal raus.
Okay, schwarze Schokolade bis heute.
Ja,
ja, wirklich.
Ja. Nimmst du
ich
diese 70%
oder
richtig hart? Also so
70, 80, am liebsten so 76.
Ah ja, die kenne ich.
Was dann? Außer Schokolade. Doch, natürlich. Wahnsinnig viel Gurken, wahnsinnig viel Radieschen, Tomaten, Salat. Also ich kann kaum einen Tag aushalten, ohne irgendwas Frisches zu essen, Gemüse zu essen.
Und war das früher auch schon so?
Ja. darauf hat auch meine Mutter sehr viel Wert gelegt. Die waren sehr modern, was Ernährung anging. Es gab eben kaum Süßes außer diese schwarze Schokolade. Mhm. Es gab nie irgendwelche Getränke außer Wasser aus der Leitung.
Also im Sinne von Fanta, Cola, Sprite,
nie.
Never?
Nie.
Hagebuttentee?
Nur auf Reisen, also es war Malventee. Ansonsten eben zu jedem Essen Salat. Immer Salat.
Was ja toll ist. Und auch immer vorweg?
Nee, das gleichzeitig. Mhm. Und da hatte meine Mutter immer das große Problem, dass sie den Salat schon fertig hatte, eben diesen legendären Gurkensalat. Und alle vier Kinder immer um diesen Esstisch herumschlichen und so ganz heimlich aus diesem Gurkensalat klauten, bis dann das Essen fertig war und der Gurkensalat schon verschwunden
Wie
war.
Wie hat sie den
Auf
gemacht?
Magische Art und Weise. Ja, keiner war es gewesen. Nee,
niemand war es.
Niemand war es.
Aber was hat diesen Gurkensalat so besonders gemacht?
Es waren immer sehr dünne Scheiben. Das war auch ein sehr wichtiges Handwerkszeug für sie. Dieser Gurkenhobel, der musste eine ganz bestimmte Dicke haben, also wie er die Scheiben geschnitten hat. Und dann hatte sie so eine Vinaigrette mit Dill und Essig und Öl, die sie perfekt konnte. Und ein bisschen Senf, glaube ich, war noch dran, ja, genau.
Zwiebeln,
und ein bisschen
rote
Zucker.
Zwiebeln?
Nee, sonst ganz pur. Und das konnte sie halt so innerhalb von wenigen Minuten machen. Und diese bestimmte Vinaigrette, die haben wir dann auch heimlich getrunken. Das sollten wir nicht, aber wir haben die dann immer, wenn der Gurkensalat schon weg war, getrunken.
Du hast gerade gesagt, den Hagebuttentee, den gab's auf Reisen. Hattet ihr so einen VW-Bus? Seid ihr mit dem Auto gereist alle zusammen?
Wir sind mit einem normalen PKW gereist, mit vier Kindern hinten auf dem Rücksitz von Hannover bis nach Spanien.
Das ist aber eine Herausforderung. Ja. Also auch schon, als ihr ein bisschen älter wart. Also
ja, da gab es so eine Sitzordnung. Ich durfte oder hatte mir das auch sofort als Recht genommen, mich unten hinzulegen. Mhm. Und die anderen durften dann die Füße auf mich draufstellen. Und so habe ich hunderte von Kilometern zugebracht.
Ohne iPad, liebe Zuhörerinnen
Ohne
und
alles,
Zuhörer. Das
ja.
muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Konntest du da unten lesen oder hast du einfach
Nein.
gelegen?
Nee, ich habe da einfach gelegen und versucht zu schlafen. Und mein Vater, das habe ich auch beschrieben irgendwo in einem Buch, hatte eine Selterswasserflasche immer vorne dabei. Gar nicht, um daraus zu trinken, sondern wenn wir besonders gestritten haben, wir haben natürlich wahnsinnig viel gestritten, hat er die geschüttelt und nach hinten gehalten, um uns abzukühlen. Und das hat auch funktioniert, weil wir dann natürlich gekreischt und geschrien haben, aber dann war erstmal Schluss mit diesem Streit.
Gut, wenn ihr das durchgezogen habt, also von Hannover bis Spanien, das sind so anderthalb Tage, würde ich jetzt mal sagen, oder? Seid ihr durchgefahren?
Nee, wir haben bei einer Tante in München, in dem exotischen München übernachtet, was ich ganz toll fand. Da gab es so ganz seltsame Gerichte, Leberkäse. Das fand ich ganz toll. Und dann sind wir durchgefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dann irgendwo gehalten hätten. Denn wir wären ja ganz bestimmt auch nicht mit vier Kindern ins Hotel gegangen.
Aber wann kam der Hagebuttentee ins Spiel? Habt ihr den in so einer Thermoskanne gehabt?
Ja, den hatte sie in der Thermoskanne und der wurde in diesem Becher von der Thermoskanne uns immer so nach hinten gereicht. Und dann gab es aber Serpentinen am Großglockner, was auch immer ganz fürchterlich
Österreich.
War. Denn da musste man immer so vor und zurück um diese
furchtbar,
Serpentinen fahren.
Furchtbar.
Das war wahnsinnig peinlich, weil es dann auch so dauerte, bis man dann da endlich rum war. Und dann wurde uns vier Kindern schlecht. Allen.
Ja, natürlich. Und ich meine, du hast da unten gelegen, hin und her und hin und zurück. Oh Gott.
Das war aber jedes Mal so, denn wir sind ja öfter dann nach Spanien gefahren. Und dafür hatte meine Mutter Plastiktüten. Es gab noch keinen Ziploc. Ich weiß nicht, wo sie die her hatte. So kleine Plastiktüten. Und in die durfte man dann spucken.
Wie du jetzt so, ansonsten mit Ziploc wäre es natürlich ganz anders
Total.
Gewesen.
Also
dann so. Da hätte man sie ja auch mehrfach benutzen können. Ja, na klar. Wenn man mit Leuten auf Reisen ist und wenn es sowas gibt wie Thermoskannen, gibt es auch Kühltaschen. Oder gab's also
ja,
weil, und das weiß man ja auch, das ist so der Klassiker, Leberwurstbrote, vielleicht noch ein paar hartgekochte Eier, ein paar Gürkchen und schon 50 Kilometer nach dem Aufbruch hatte man eigentlich weg. Hunger und will es essen. Und es schmeckt tausendmal besser als sonst irgendwo.
Ja. Doch, das hatten wir schon auch, aber das, wie du sagst, das war dann spätestens vor München alles weg. Mhm. Also bis Spanien hat es natürlich niemals gereicht.
Erinnerst du dich an eine Freundin oder einen Freund, bei dem du häufiger mal gegessen hast?
Ja, es gab eine Familie um die Ecke. Das war eine sehr protestantische Familie. Und da gab es zu meinem großen Erstaunen Haferflocken ohne Milch und ohne Wasser oder alles. Trockene Haferflocken.
Haferflocken. Ja. Oh Gott.
Ja.
Warum?
Keiner weiß. Das
haben die
aber alle so gegessen.
Ansonsten war alles normal in dieser Familie? Oder gab's noch
aber
andere,
es gab immer diese trockenen Haferflocken.
War das vielleicht eine Vogelfamilie? Waren das vielleicht Amseln, zu denen du gegangen bist?
Ja, wahrscheinlich waren es Amseln.
Die hätten aber gefettete Haferflocken essen
ja,
müssen.
Ja, aber meine ganze Familie hat auch immer darüber gerätselt, weil ich mit diesen Geschichten zurückkam und keiner konnte es sich erklären.
Ja gut, so hält man sich natürlich
wenig
auch
bei Freunden.
Gäste vom Leib. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik.
Aber
ist sie weg, jetzt kann die Milch raus.
Ja. Es spielte keine große Rolle, bei Freunden oder Freundinnen zu essen. Das haben wir wenig gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass doch die Mahlzeiten sehr klar getaktet waren. Mhm. Und man ging halt dann nachmittags irgendwohin zum Spielen und abends war man aber wieder zu Hause.
Auch der Vater? Habt ihr alle zusammen abends gegessen?
Immer. Wir haben morgens, mittags, abends zusammen gegessen.
Oh.
Darauf hat meine Mutter großen Wert gelegt, dass die Familie an diesen drei Mahlzeiten zusammenkommt. Und das habe ich vorhin kurz erwähnt, das war auch wirklich so mein Erzähltraining, denn an diesem Esstisch wurde dann erzählt und geredet und diskutiert.
Das war dein Beobachtungs, das meinst du, dieses, ja, als wir über das Beobachten gesprochen haben?
Nee, aber wie man eine Geschichte erzählt, und dann ging es auch schon immer darum, eine Geschichte gut zu erzählen und eine Pointe zu haben und zu übertreiben, das durfte man, um die Geschichte besser zu machen. Und meine Mutter wie mein Vater waren beide tolle Erzähler und auch sehr, sehr gute Beobachter. Und meine Mutter hatte jede Menge Details über die Nachbarschaft und Bekannte und Verwandte zu erzählen. Und mein Vater konnte sehr, sehr lustig erzählen. Und das war wirklich wie so ein Trainingsfeld, ja.
Gab es bestimmte Dinge, die tabu waren, wenn man zusammen am Tisch saß?
Man durfte nicht streiten. Was schwierig war, denn wir haben uns ja so viel gestritten als Geschwister. Und unterm Tisch treten ging dann auch noch so einigermaßen statt schreiten, aber auch nur in bestimmte Richtungen. Also wenn man dann quer getreten hat, dann flog das natürlich auf. Dann wurde es bemerkt.
Aber es gab es eine gewisse Etikette, was Tischmanieren angeht?
Auf jeden Fall. Immer Hände auf dem Tisch, Ellbogen vom Tisch, gerade sitzen, mit dem Essen nicht spielen. Das gab es sehr klar.
Legst du Wert darauf, wenn du mit anderen Menschen isst?
Ja, ich denke manchmal drüber nach, weil es mich dann doch stört. Also mich stört zum Beispiel, wie AmerikanerInnen essen, also so den Ellenbogen auf den Tisch zu legen und dann sich so quer auch über den Teller zu legen und nur so reinzuschaufeln. Das stört mich. Mag ich nicht.
Immer schon oder ist das durch?
Immer schon.
Okay.
Immer schon. Das fand ich auch, als ich in Amerika gelebt habe, fand ich das auch immer so ein bisschen nicht so schön.
Denn du hast ja auch einen Bezug, ich glaube Mitte der 80er wird das ungefähr gewesen sein, da warst du mit einem Film zum ersten Mal in Japan bei einem Filmfestival und da hast du dich ja verliebt, da hast du dich in Japan wahrscheinlich oder wie auch immer man das nennen will, ich glaube, wer heute deinen Namen ausspricht und wenn ich jetzt rausgehen würde mit einem Mikrofon und ich würde sagen Doris Dörri, würden sie wahrscheinlich sagen Regisseurin, Männer, Japan. Da Japaner und Japanerinnen mit der Esskultur so ganz besonders sind, so ganz vorsichtig und so ganz bedacht, ich selbst war nie da, aber das ist das Wenige, was ich darüber weiß, könnte ich mir vorstellen, dass es einen noch mehr sensibilisiert dafür. Nein.
Ja und nein. Ja und nein. Also zum Beispiel ist mir wirklich nach 25 Jahren in Japan endlich aufgefallen, dass ich die Allereinzige auf der Straße immer war, die gegessen hat und getrunken hat.
Hm.
Das tut man nicht. Und das habe ich gar nicht gemerkt. Weil das mir durch Amerika auch so geläufig war, dass man, ja klar, seinen Kaffee in der Hand hat und sein Sandwich. Aber das tut man nicht in Japan. Und diese Vorstellung von Achtsamkeit, ja. Auf der anderen Seite essen JapanerInnen wahnsinnig schnell in diesen Nudelsuppenrestaurants. Da schaufeln alle ihre Suppe in, ich würde mal sagen, 6,5 Minuten rein. Und dann wieder gibt es auch bestimmte, ja, ein körperliches Verhalten zu Essen oder auch zu einer Tasse zum Beispiel, dass man sie mit beiden Händen umfasst, eine Tasse, und sie zur Körpermitte führt und dann erst trinkt. Das ist JapanerInnen auch so geläufig, dass sie das so ganz automatisch machen. Also es wechselt sehr stark. Und ich habe ja einen Film im Kloster gedreht, Erleuchtung garantiert hieß der, und ich fand das so schrecklich, da mussten wir immer auf den Knien essen. Und ich konnte das so schlecht auf diesen Knien sitzen, da hat mich wahnsinnig, hat mir auch so weh getan. Und das tat zwar schrecklich weh und gleichzeitig war es aber auch so stressig, weil man innerhalb von 9 Minuten alles gegessen haben musste. Und es gab 1000 Regeln, wie man die Stäbchen wo hinzulegen hatte und welche Schalen man zu nehmen hatte. Und oh, Stress hoch 100. Und irgendwann habe ich den abgefragt, warum müssen wir denn immer so schnell essen? Und dann hat er gesagt, weil uns die Knie wehtun. Und das fand ich schon sehr lustig, denn der war 95 Jahre alt, der Abt. Aber es taten ihm immer noch oder wieder die Knie weh.
Werbung.
Ich freue mich ja immer über Post von euch und von Ihnen und möchte heute mal eine E-Mail vorlesen, die mich vor ein paar Tagen erreichte. Es schreibt Hanna aus Gütersloh. Liebe Bettina, auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch zur 200. Episode Toast Hawaii. Vielen Dank. Ich muss zugeben, dass ich selbst erst seit ein paar Wochen dabei bin. Glücklicherweise erzählte mir eine Freundin von dem Podcast. Wie konnte es sein, dass ich noch nie davon gehört hatte? Tja, das frage ich mich auch, liebe Hanna. Es hat allerdings auch den ganz entscheidenden Vorteil, dass ich jetzt noch fast 180 Ausgaben vor mir habe. Es fühlt sich an wie früher, wenn man eine ganze Staffel seiner Lieblingsserie bingen konnte. Nun werden bei Toast Hawaii ja DM-Bio-Produkte besprochen. Ich höre immer genau hin und probiere die Sachen dann auch immer gerne aus. Weil ich aber eben vor ein paar Wochen erst auf den Podcast gestoßen bin, weiß ich nicht, ob mein Vorschlag für dich schon mal vorgestellt wurde. Kennst du die Dattel-Haselnuss-Creme? Wie Toast Hawaii habe ich auch diese Creme gerade erst entdeckt und ich liebe sie so sehr, dass ich 2 Gläser davon mit in den Urlaub genommen habe. Ich bin mit meiner alten Freundin Sonja auf Kreta und damit ich nicht sauer auf sie werde, weil sie ihren Löffel beim Frühstück regelmäßig in mein Dattel-Haselnuss-Creme-Glas steckt, boah, was für ein Wort, Dattel-Haselnuss-Creme-Glas, dachte ich, okay, kein Streit im Urlaub, nehme ich doch lieber gleich 2 Gläser mit. Das ist eine super Idee, Hanna. Im Ernst, wenn du diese Creme noch nicht kennst, mach dich auf etwas gefasst. Hier auf Kreta haben wir bislang nur Supermärkte mit Weißbrot gefunden, aber zu Hause esse ich die Creme am liebsten auf einer Scheibe Sauerteigbrot mit gesalzener Butter. Während ich das schreibe, bekomme ich regelrecht Heimweh. Aber klar, auf Weißbrot schmeckt diese Creme auch gigantisch. Du kannst meine E-Mail gerne vorlesen. Man soll die guten Dinge des Lebens ja nicht für sich behalten. Herzliche Grüße und Kalimera aus Kreta, deine Hörerin Hanna. Liebe Hanna, Kalimera zurück. Und ich kannte diese DM Bio Dattel Haselnuss Creme nicht, aber selbstverständlich wird sich das sehr schnell ändern. Sie besteht, ich schau mal kurz auf die Zutatenliste, zu 54% aus Dattelsirup, zu 44% aus Haselnüssen und zu 2% aus fettarmem Kakaopulver. Kann ich mir auch sehr gut in Joghurt vorstellen. Ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich nicht daran mögen soll. Also, danke an Hanna. Und wenn ihr oder wenn Sie ein DM-Bio-Produkt besonders lieben, dann lassen Sie es mich wissen und schreiben Sie bitte an rustberlin@icloud.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes, also in den Infos unter dem Podcast. Und jetzt zurück zum Gespräch. Greif doch bitte mal unter deinen Sitz, da ist ein Behältnis, zieh es hervor, stell es auf deinen Schoß und zieh doch mal den ersten Begriff.
Ach, du liebes Bisschen, ja, hier, genau. Ja, weiß ich doch, diese kleinen Zettelchen. Eierschneider, ein tolles Gerät.
Ich hätte jetzt gedacht, du würdest die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen braucht doch kein Mensch, kennt kein Mensch mehr. Aber sag doch mal für die Jüngeren.
Ich habe leider keinen Eierschneider. Ich hätte, glaube ich, gerne einen Eierschneider. Ein Eierschneider ist ein kleines Metallgerät. Das ist
eine Harfe. Mäusehafe.
Eine Harfe, du hast recht. Eine Harfe. Und da legt man das Ei rein. Das ist so eine Mulde, in die man das Ei legt. Und dann zieht man diese kleine Harfe runter und es wird in perfekte Scheiben geschnitten, das Ei.
Man muss dazu sagen, es sollte hart gekocht sein vorher.
Ja, ne? Das sollte man schon.
Das hat man früher bedenken. Wahrscheinlich, weil möglicherweise Eier häufiger für Deko, weil eigentlich fällt es ja sofort danach auseinander. Man muss das Ei dann, man kann es als Ganzes noch nehmen dann, so klein geschnitten, aber sofort
dann
danach
fällt
es auseinander.
Raus.
Ja. Ja, also wozu, zum Garnieren oder für Eiersalate, was denkst du, wozu wurde der Eierschneider?
Wir hatten ihn, diesen Eierschneider, und ich habe das irre gern gemacht. Ja, wahrscheinlich als Deko. Nee, es gab so kleine Schnittchen manchmal mit Butter.
Stimmt.
Und da kam das Ei drauf.
Eibrot.
Pumpernickel zum Beispiel.
Eibrot kenne ich auch noch, genau.
Eibrot.
Was ist denn das nächste Wort in diesem Topf?
Okay. Meeresfrüchte. Oh ja. Meeresfrüchte immer gerne, aber ich habe auch doch immer wieder ein bisschen Angst vor Fischvergiftung, weil ich sie mehrmals hatte und da möchte man sterben. Das ist so schrecklich. Und gerade hatte eine Freundin hier in Berlin eine Fischvergiftung wegen einer Auster, die sie hier gegessen hat und ja, wollte auch sterben. Es ist ganz furchtbar. Und manchmal weiß man schon in dem Moment, wo man so eine Gamba im Mund hat, eine Shrimp, die ist nicht okay.
Oh, oh.
Die bringt mich jetzt fast um.
Einen letzten Begriff?
Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen ist, weil es meistens süß ist, auch
ist
nicht so.
Ist das nicht dein Fall?
Alles, was süß ist, mag ich nicht so gerne. Außer dunkle Schokolade eben. Und Pancakes fand ich immer zu dick. Palatschinken mag ich dann ganz gerne. Mal so einen Palatschinken alle 100 Jahre.
Und Crepe? Jahre. Keine Crepe?
Och nö, Crepe, so diese Crepe-Stände bei den Rockkonzerten und so. Nö.
Es gibt ja auch diese Galette, dass man die dann herzhaft isst mit Lachs und Frischkäse oder sowas.
Nö.
Okay, dann lieber noch
einen. Bis ich wieder was finde. Was? Ja, Koffein.
Nee, komm weiter, oder? Hast du was? Na gut, du hast Koffein gezogen. Alles klar, dann musst du jetzt Koffein beantworten.
Koffein. Doch, ich habe eine schöne Geschichte zum Koffein.
Los.
Ich kann ohne Kaffee schwer existieren. Und es ist schon interessant, wenn man immer Kaffee trinkt, was passiert, wenn man dann keinen mehr kriegt? Grausame Kopfschmerzen.
Stimmt es?
Ja. Und in dem Kloster, über das ich schon kurz erzählt habe, in Japan, da gab es keinen Kaffee natürlich. Es gab auch keinen Tee, es gab nur heißes Wasser. Und ich bin schier explodiert vor Kopfschmerzen und bin dann aus dem Kloster auf allen Vieren rausgekrochen. Wir hatten versprochen, das Kloster nicht zu verlassen. Es darf eigentlich auch keiner verlassen während so einer Praxisperiode. Aber ich bin dann auf allen Vieren davon geschlichen zu einem Kaffeeautomaten, damit man mich nicht sehen konnte auf allen Vieren. Bin hinter diesen Automaten geschlichen und habe da dann die paar Yen eingeworfen und habe einen Kaffee mir gezogen und war im siebten Himmel. Und während ich jetzt darüber erzähle, habe ich sofort diesen Automaten-Kaffeegeschmack auf den Lippen. Es war wunderbar. Wunderbar, diese Dosis Koffein.
Die Frage ist, warum ist in, ich sag jetzt Laufnähe, sonst hättest du das mit auf allen Vieren nicht geschafft. Warum ist in Laufnähe eines Klosters irgendwo da draußen in Japan ein Kaffeeautomat?
Weil überall in Japan diese Automaten rumstehen, die natürlich umwelttechnisch betrachtet schrecklich sind, weil sie kühlen und erhitzen, beides. Du kannst also immer dir einen warmen Kaffee holen, aber auch immer einen Eiskaffee, einen kalten Tee, kaltes Wasser, Limo, alles, was du willst, Sake, warmen Sake abends, kriegst du aus diesen Automaten. Und sie sind überall.
Und fressen richtig Strom, na klar.
Fressen richtig Fettstrom und sind göttlich, leider.
Du kannst das wieder auf den Boden stellen.
Achso, ich ziehe immer weiter, wenn du willst.
Eine noch und dann eine musst du es auf den Boden stellen.
Kühlschrank-Orga.
Okay, dann soll das dein letztes Wort, dein letzter Begriff sein.
Not my favorite.
Ich finde Kühlschrank-Orga, also du hast ein Buch übers Wohnen geschrieben und da sind natürlich viele selbsterlebte und selbstbeobachtete Geschichten bei. Ich hätte das Gespräch auch gleich beginnen können mit, stimmt es denn, dass die Wohnung deiner Meinung nach sowas ist wie der Spiegel der Seele und damit ist dann auch die Küche ein Teil des Spiegels der Seele, ist es so?
Naja, das ist schon sehr davon abhängig, wie viel Einfluss man nehmen kann auf seine Wohnung, wie viel Geld man hat, um Einfluss zu nehmen, wie sehr eine Wohnung auch nur Übergang ist oder kurzer Boxenstopp ist, wie weit man sich da aber auch einrichten möchte für mehrere Jahre, viele Jahre, wie sehr man seine Zukunft auch in einer Wohnung sieht. Also das spielt natürlich alles eine große Rolle und ganz davon abhängig ist es auch, ob man jetzt eine Wohnung wirklich so als ein Spiegelbild betrachtet oder als Ausdruck von sich selbst.
Ist es dir wichtig gewesen, deine oder eure Küche, dass eure Küche nach ganz bestimmten Kriterien eingerichtet ist?
Ich habe mir wirklich erst mit weit über 60, nicht ganz weit,
weit
aber
weit über 60.
Naja, einen Schluck über 60, die erste eigene Küche geleistet. Hatte ich nie. Wir hatten die hässlichste Küche der Welt.
Denn sie sah wie aus?
Das war eine, ich würde es mal bayerische Barockküche nennen.
Okay, oh wow, das ist hart.
Und die war eben in der Wohnung drin und das ist eine Mietswohnung, wo wir wohnen. Und und mit der haben wir dann wirklich sehr, sehr lange gelebt und haben immer gesagt, okay, was ist wichtiger, Ausbildung fürs Kind oder die Küche? Und die Antwort war natürlich sehr klar. Und dann, als das Kind ausgebildet war, haben wir dann gesagt, okay, jetzt holen wir uns mal so eine Küche, wo die Schubladen einfach so aufgehen und auch wieder zugehen, wo einem nicht irgendwie die Schränke entgegenfallen, wenn man sie aufmacht, wo die Scharniere funktionieren. So ganz simple Dinge. Und auch ein Herd, der funktioniert. Ja, und die haben wir. Und ich bin sehr, sehr glücklich in dieser funktionierenden Küche.
Also du hast dich damit arrangiert, vielleicht auch, weil dir, ich weiß gar nicht, ist dir Kochen wichtig? Bist du viel in der Küche?
Das sind zwei Dinge. Ich koche gerne und auch wirklich viel, aber ich arrangiere mich sehr, sehr stark mit meiner Umgebung, weil ich das so gewöhnt bin. Ich bin so viel in meinem Leben rumgezogen und auch immer durch diese Drehorte und schlechte Hotels und miese Wohnungen, wo man dann untergebracht wird, so gewöhnt, dass ich das auch alles akzeptiere und dann hänge ich halt ein Tuch an die Wand und stelle mir eine Blume hin. Zum Beispiel in Fukushima, da hat mich wirklich so eine kleine Kapuzinerkresse gerettet. Da haben wir in so einem Container gewohnt, mitten in der verseuchten Zone, radioaktiv verseuchten Zone. Das war alles ziemlich schrecklich. Und dann habe ich mir so eine kleine Kapuzinerkresse in so einem Baumarkt gekauft und habe die über viele, viele Wochen mal gegossen und dann hat sie angefangen zu blühen. Und das war wirklich so mein Lichtblick in diesen schrecklichen Containern. Also die Umgebung ist nicht so der Punkt für mich, die mache ich mir schnell wohnlich. Und das Kochen, das ist mir schon immer wichtig. Ich habe immer gekocht. Und ich habe als Studierende in den USA, habe ich Männer wahnsinnig verwirrt, weil ich immer für die gekocht habe. Und in Amerika ist es aber eigentlich so ein Zeichen, dass man heiraten will, sein Leben miteinander verbringen will. Wenn man als Frau für einen Mann kocht, die haben ja so ganz andere Codes, das Dating und die Codes des Kennenlernens und all diese Dinge waren mir schleierhaft und unbegreiflich, habe ich einfach nicht verstanden. Und ich habe immer einfach irgendwie was gekocht halt, ja. Ich koche gerne für andere. Das ist ja auch der einfachste und schnellste Weg, Menschen glücklich zu machen.
So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich jetzt hier noch raus. Hier steht, Mutter brachte ihr gesundes Kochen bei. Das habe ich aber aus meinen ganz, ganz alten Aufzeichnungen, als wir uns das erste Mal für ein Interview vor 15 Jahren, glaube ich, getroffen haben.
Ja? Ja, das ist das, was ich erzählt habe. Das Salat, immer Salat essen, sehr viel Grünzeug essen, wenig Zucker, keine gezuckerten Getränke. Das kommt alles.
Aber sie brachte dir damit eher gesundes Essen bei oder brachte sie dir auch gesundes Kochen bei, dass du das selbst auch übernehmen kannst? Hast du, wie wurde das Wissen, das Lebensmittelzubereitungswissen, wurde das bei euch weitergegeben von Generation zu Generation?
Naja, von ihrer Mutter bestimmt nicht. Sie hat noch ganz anders gekocht, meine Großmutter. Sie hat noch sehr kompliziert, sehr altmodisch gekocht. Da gab's immer Mehlschwitzen zum Beispiel bei meiner Großmutter. Meine Großmutter gab auch meinem Großvater immer Rotwein mit einem rohen Ei am Vormittag.
Das war so ein Stärkungsgetränk.
Oder? Ja. Nee, sie hat schon meine Mutter sehr anders gekocht. Übrigens fällt mir aber ein Lieblingsessen von uns, und es gab's leider sehr selten. Und dann passten auch nur 6 Portionen genau in den Backofen, war Toast Hawaii.
Oh,
unglaublich beliebt. Aber hat sie nicht so oft gemacht. Es war so eine Belohnung, Toast Hawaii.
Heißt das also, wenn nur 6 reinpasten, kriegt auch jeder nur 1?
Ja,
oh, das 6 ist Toastscheiben nebeneinander. Das ist sehr wenig.
Ja,
eben. Auf einem Bein kann man so gar nicht stehen. Hattet ihr denn diese Kirschen?
Nein. Die Maraschino-Kirschen hatten wir natürlich auch, natürlich.
Oh.
Aber die mochten wir nicht. Es gab es ohne Kirsche, mit Ananas, aber ohne Kirsche.
Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, in eure aktuelle Küche, die nicht mehr diese bayerische Barockküche ist, sondern schlichte Fronten, eine Farbe, weiß?
Nee, die ist jetzt sehr neutral, so ein gebrochenes Weiß.
Und funktional.
Ja, neutral und sehr funktional. Und sie hat sogar etwas, auf das ich sehr stolz bin, eine Wokstelle mit einem Stahlwok. Und das hat einen seltsamen Hintergrund. Ich war irgendwann vor ungefähr inzwischen, glaube ich, sind es 8 Jahre oder noch länger, 8 Jahre, in China eingeladen zu einer Retrospektive mit Filmen von mir, die dann aber in der letzten Sekunde verboten wurden, einer nach dem anderen, weil immer Dinge vorkamen, die dann der Zensurbehörde doch aufgestoßen waren. Und es gab dann aber diese Eröffnung und diese Reden, aber keine Filme mehr. Und dann habe ich gesagt, na, wenn ich jetzt hier so sinnlos bin, dann möchte ich statt dieser Filmvorführung Kochkurse haben. Und dann haben die kurz gestutzt und gesagt, ja klar, wunderbar, dann kriegen sie jetzt Kochkurse. Und an jedem Abend, wo ich sonst einen Film vorgeführt hätte und dazu eine Diskussion, habe ich dann einen Kochkurs gehabt. und habe dann wirklich ziemlich interessante Dinge gelernt.
Zum Beispiel?
Naja, diese verschiedenen Provinzen, zum Beispiel die Provinz Yunnan, wie die mit Pilzen und aber auch mit Zucker kochen und ganz unterschiedliche Nudelgerichte und ich weiß nicht was alles. Also diese irrsinnig vielfältige Küche von China, wo man ja gar nicht aufhören kann zu lernen, davon habe ich einiges mitbekommen. Und war dann dem Wok verfallen als Kochmethode und habe mir diese Wok-Stelle dann auch sehr gewünscht. Und die habe ich.
Kannst du ein ganz unkompliziertes und deine Mutter würde sagen, möglichst schnelles, schönes Rezept mal kurz droppen?
Na, im Wok ist alles schnell. Also man kann wirklich auch alles reinschmeißen und man kriegt dann nach einer Weile so ein Gefühl dafür, was zusammenpasst und was nicht. Also zum Beispiel kann man immer erstmal Knoblauch und Chili reinwerfen.
Was für ein Öl nimmst du?
Ja, da muss man ein Öl nehmen, was man sehr hoch erhitzen kann. Also zum Beispiel Erdnuss, Rapsöl, auf gar keinen Fall Olivenöl. Und durch dieses Knoblauch und Chili hat man gleich so ein Chiliöl, nimmt man es wieder raus. Also Knoblauch und Chili kommt wieder raus. Und dann kann man zum Beispiel Erdnüsse reinschmeißen.
Kleingehackte?
Nö, ganz ruhig, auch ganz am Stück. Okay. Und dann, ich für mich am liebsten Gemüse und Tofu. Für die Fleischfresser in der Familie dann Fleisch. Dann kann man Honig dazu tun, dann glasiert das alles so ein bisschen. Das geht ganz schnell, das ist karamellisiert, nicht glasiert, sondern karamellisiert. Dann natürlich Sojasauce dazu und dann braucht man unbedingt die beleidigte Dame, so heißt die bei uns. Das ist eine scharfe Soße aus schwarzen Bohnen und Chili, die ganz China auf dem Tisch stehen hat. Und wir aber auch in großen Mengen. Und ohne diese beleidigte Dame ist ein Bild drauf von einer älteren Dame, die diese Soße erfunden hat. Und die guckt ziemlich grimmig aus der Wäsche. Gar nicht mal beleidigt. Grimmig eher. Aber sie heißt beleidigte Dame bei uns. Und das gibt man dann am Ende dazu. Und dann hat man diese wirklich sehr interessanten Geschmacksnoten zwischen scharf, salzig, süß, was sehr chinesisch auch wieder ist und was einfach gut schmeckt.
Nochmal zurück zu deiner neuen, nicht mehr bayerisch-barocken Küche. Dort hast du genug Arbeitsfläche. Davon gehe ich aus, weil das ist ja wichtig, ne? Dass man, wenn man schon eine neue Küche hat, dass man dann auch genug Platz hat.
Ja, wobei ich das immer sehr freiräumen muss, weil überall Zeug von mir rumliegt.
Was liegt darum?
Sehr viel Malutensilien.
Warum?
Und ich male gerne in der Küche, ich schreibe gerne in der Küche. Schon immer habe ich gerne in der Küche geschrieben. Warum? Habe ich auch länger drüber nachgedacht, weil die Küche natürlich immer noch das natürliche Habitat von Frauen ist. Auf der ganzen Welt ist es natürlich weiterhin so, dass primär Frauen Essen zubereiten. Mhm. Und diese, in Anführungszeichen, natürliche Zuweisung als mein Habitat führt zu zwei Dingen. Dass zum einen das Schreiben nicht so ganz ernst gemeint ist, denn wenn es in der Küche stattfindet, ist es ja nebensächlich.
Und so bewertest du es jetzt für dich, oder?
Nee, insgesamt. Also die Küche ist ja eigentlich zum Kochen da und nicht zum Schreiben. Normalerweise der Schriftsteller hat ein Schreibzimmer.
Aber dem Geschriebenen merkt man ja nicht an, wo es entstanden ist.
Nein, aber entscheidend für mich ist die eigene Wichtigkeit, die man dem beimisst. Also sagen wir mal, Thomas Mann hat bestimmt nicht in der Küche geschrieben, sondern der hatte natürlich sein Schreibzimmer und die ganze Familie ist auf Zehenspitzen gegangen und dann wurde er zum Mittagessen nicht gerufen. Wahrscheinlich hat er dann bestimmt um 12 Uhr wünsche ich etwas zu essen und dann hat er gespeist und dann hat er Mittagsschlaf gemacht und dann hat er wieder geschrieben in seinem Schreibzimmer. Das ist eine typisch männliche Art zu schreiben und ich habe sehr früh gemerkt, ja, ich traue mich ja nicht, mich selbst Schriftstellerin zu nennen. Ganz lange habe ich mich das nicht getraut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so darf, denn es ist ja nicht wirklich nützlich, dieses Schreiben. Es ist gesellschaftlich nicht nützlich, es ist nicht für die Familie nützlich, es hat keinen direkten Nutzen. Aber das Kochen natürlich schon. Das heißt, wenn ich mich in einem Raum aufhalte, in dem ich automatisch nützlich bin, weil eine Frau in der Küche immer nützlich ist, kann ich fast wie nebenbei schreiben, brauche es selbst nicht so ernst zu nehmen. Es ist dann auch nicht so wichtig vielleicht. Und dadurch erschaffe ich mir so eine Erleichterung.
So eine Legitimation. Aber interessant.
Das zu machen. Ja. Also, und ich habe dann Freundinnen gefragt, sehr viel jüngere, die Schriftstellerinnen sind, habt ihr denn ein Schreibzimmer? Und alle haben gesagt, nein, haben wir auch nicht.
Was ist immer in eurem Kühlschrank? Immer.
Immer ist tatsächlich ein riesengroßes Glas Umeboshi drin. Das habe ich mitgeschleppt aus Japan und fülle es immer wieder auf mit neuen Umeboshi. Umeboshi sind diese salzigen Pflaumen, die ich so wahnsinnig gerne mag. Ja, Umeboshi ist wirklich so das Nonplusultra. Es gehört in Onigiri rein, es gehört in verschiedene Dinge und es ist ultra japanisch. Salzige Pflaumen. Und dieses große Glas steht da immer, egal was ist, auch wenn alles andere uns ausgeht, das ist immer da.
Das ist immer da. Senf ist immer da?
Nee, der geht uns auch aus. Ach nee, ein Drama. Immer wenn wir ihn brauchen, ist der Senf alle.
Nenn mir noch zwei Sachen, die immer in eurem Kühlschrank sind. Ich meine, seit Bayern.
Miso? Miso-Paste ist auch immer drin. In drei verschiedenen Abstufungen, also weißer Miso, mittelsalziger und tiefschwarzer Miso. Ist auch immer da. Und sonst nicht so viel, fürchte ich, was immer da ist. Aber ich fülle natürlich immer Gemüse auf und es ist dann am Ende ganz alleine inzwischen auf. Ja.
Gibt es ein Gerät, eine Anschaffung, irgendetwas, das da ist, das du gekauft hast mit dem Gedanken, oh, wenn ich das habe, lebe ich ganz gesund oder mache ich immer Krebs, mache ich immer, was ist es?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Einmal ein Joghurtmacher mit 6 Gläsern. Ja, ist herrlich. Das Joghurt ist auch super. Nur bin ich die Einzige, die Joghurt isst. Und es sind dann immer gleich 6 Gläser. Weniger geht nicht. Sonst geht das Gerät nicht an. Es müssen alle 6 bespielt werden. Okay. Das andere ist ein Gemüsenudelschneider, Spiralschneider.
Die Hoffnung so vieler Menschen, es möge so ähnlich auch nur schmecken wie richtige Weizennudeln.
Ja, aber ich hatte da ein Gericht entdeckt, das war so toll und das müsste ich jetzt mal wieder in Angriff nehmen. Und zwar war das ein Kohlrabi-Salat mit Parmesan und da muss man auch eben diese Nudeln aus dem Kohlrabi schneiden. Es war phänomenal, fällt mir jetzt gerade wieder ein. War richtig gut. Aber das hat auch 100.000 Aufsätze, dieses dumme Ding, und müllt eine ganze Schublade zu.
Durch wen bist du inspiriert worden zu diesem Joghurt-Ding? Meistens ist man irgendwo zu Besuch, bekommt das und denkt, oh, das ist so einfach und das schmeckt so lecker, das mache ich auch. Warum hast du dir das gekauft?
Ja, wieder durch ein Zen-Kloster, diesmal ein vietnamesisches Zen-Kloster. Und da haben die Nonnen Joghurt gemacht. Und zwar haben die das so gemacht, dass sie so alte Gläser genommen haben, da die Milch reingefüllt haben und den Joghurt, also die Joghurtkultur, und dann in Matratzen und Decken gewickelt haben, um diese Temperatur zu halten, denn dann wird es so Joghurt. Und es war auch ein sehr guter Joghurt und ich dachte, man kann es vielleicht auch einfacher haben, dieses Joghurt selber machen. Und habe dann gegoogelt und habe eben dieses sehr simple Gerät gefunden.
Gut, wenn du es jetzt sowieso abgibst, weil du immer 6 Gläser stellst, einfach vor die Tür in Berlin, würde es 10 Minuten dauern, dann hätte es sich jemand genommen. Und wenn du doch wieder Lust drauf hast,
dann brauch die Gläser zurück.
Dann wickelst
du. Wie kriege ich denn meine Gläser zurück?
Du wickelst so ein Glas in die nächste Matratze ein, was so gut wie unmöglich ist. Wir laufen ins Finale ein. Entweder oder. Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Ja.
Lakritz?
Nein.
Kapern?
Ja.
Innereien?
Ja, kommt drauf an.
Magst du Oliven? Ja.
Ja.
Rote Beete? Ja.
Ja.
Gorgonzola?
Ja.
Harzer Käse?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Rosinen?
Ja.
Salbei?
Ja.
Trüffel?
Ja.
Gut, okay. Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Schwarzbrot mit Butter.
Rucola oder Feldsalat?
Feldsalat.
Fasten oder Völlerei?
Völlerei.
Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle, was ist das denn? Fleischpflanzerl.
Oh, hier diese Scheinbayern jetzt auch noch.
Fleischpflanzerl oder was war das andere?
Oder Falafel. Dann sag aber auch Boulette, du bist jetzt gerade in Berlin.
Ja, Falafel.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Spiegel oder Rührei?
Rührei.
Junger oder alter Käse?
Junger.
Eher Pfanne oder eher Ofen?
Pfanne.
Reis oder Kartoffeln?
Puh, na, da kann ich mich echt nicht entscheiden. Mag ich beides.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Gut, dann bist du jetzt frei. Dann bist du jetzt frei, aber wir gehen raus mit dem Gedanken an ein gedachtes Dessert. Wenn du richtig gut gegessen hast, mit Freunden zum Beispiel, Freundinnen, und hast noch ein bisschen Platz. Also du bist jetzt bei diesen berühmten 80%. Du könntest jetzt aufhören, aber warum? Das ist doch gerade so schön. Außerdem kommt die Kellnerin und sagt, jetzt noch ein Dessert. Was sagst du?
Und zum Schluss das Dessert.
haben Sie auch ein Stückchen Käse?
Nimmst du eine Käseplatte, ja? Und dann einen Birnenschnaps?
Nee, dann hätte ich am liebsten einen Artischockenschnaps, einen Averna hätte ich gerne.
Einen Averna nimmst
ja.
du?
Ja, einen Averna auf Eis mit bisschen Zitrone.
Gut, also du kriegst jetzt deine gedachte Käseplatte und noch ein Averna, verbunden mit großem Dank, denn deine Geschichten sind sehr unterhaltsam und sehr, sehr schön. Und wer mehr davon wissen will, dem möchte ich nochmal dieses kleine Büchlein ans Herz legen. Also auch gerne das aktuelle Buch Wohnen, das auch in großen Teilen nicht nur beobachtend, sondern auch autobiografisch ist. Aber dann eben auch das Buch Die Welt auf dem Teller, Inspiration aus der Küche. Vielen Dank,
Dankeschön. Liebe Doris. Vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben. Dankeschön.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.